Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und frohe Weihnachten. Zumindest allen, die den Podcast recht aktuell hören. Denn diese Folge wurde am 24. Dezember veröffentlicht und wird deswegen auch eine kleine Weihnachtsfolge. Wir haben sowohl eine weihnachtliche Hörerfrage bekommen, als auch eine weihnachtliche Hauptfrage. Und bevor wir zu den zwei Sachen kommen, noch eine Ankündigung für alle, die den Podcast auch sehr aktuell hören. Denn heute, am 24.12., startet eine ganz besondere Rakete ins All. Beziehungsweise ist nicht die Rakete so besonders, sondern das, was sich in dieser Rakete befindet. Denn heute wird das James Webb Space Teleskop ins All geschickt. Das neueste und größte Weltraumteleskop, das je gebaut wurde. Es wird quasi der Nachfolger vom Hubble-Weltraumteleskop. Das wurde 1990 ins All geschossen und hat seitdem zu vielen spannenden Entdeckungen geführt, neuen Erkenntnissen über das Universum. Und es hat auch einfach unfassbar hübsche und hochauflösende Bilder von diversen Himmelsobjekten gemacht. Also das Hubble Space Teleskop ist wirklich das coolste Weltraumteleskop, das wir bisher hatten. Ja, aber Hubble ist wie gesagt 30 Jahre alt und in den letzten Jahren gab es auch immer mal wieder technische Probleme, sodass es wirklich für Wochen bis Monate teilweise nicht richtig funktioniert hat. Und Pläne für einen Nachfolger von Hubble gibt es schon lange. Das James Webb Space Teleskop sollte ganz ursprünglich wohl 2007 schon ins All geschickt werden. Dann wurde daraus 2014 und es gab immer wieder Verschiebungen. Der Launch dieses Teleskops wird also seit Jahren von sehr vielen Menschen sehnlichst erwartet und heute ist es endlich soweit. Wer diesen Podcast also vormittags hört, der hat sogar die Chance, diesen Raketenstart noch live mitzuverfolgen. Der Start ist nämlich um 13.20 Uhr deutsche Zeit angesetzt. Wer das also noch vormittags hört und auch mittags am Heiligabend die Zeit dazu findet, der kann sich diesen Raketenstart gerne im Internet anschauen, einfach James Webb Teleskop Launch eingeben, dann findet man direkt sicherlich Live-Videos. Denn ja, man könnte argumentieren, dass das der wichtigste Raketenstart dieses Jahres oder sogar der letzten Jahre wird. Was das James Webb Space Teleskop alles anders und besser macht als Hubble, das würde jetzt hier komplett den Rahmen sprengen. Ich denke, dazu mache ich mal eine eigene Folge. Das fliegt auch zu einem ganz speziellen Punkt in unserem Sonnensystem. Auch das ist sehr spannend. Aber wie gesagt, das soll hier nur die kurze Info sein. Wer das rechtzeitig hört und heute die Zeit hat, kann sich diesen weihnachtlichen und sehr besonderen und wichtigen Raketenstart live im Internet anschauen. Gut, dann hatte ich ja gesagt, wir haben eine weihnachtliche Hörerfrage bekommen. Und zwar wurden wir gefragt, wie denn eigentlich auf der ISS Weihnachten gefeiert wird. Ja, die ISS ist seit 20 Jahren kontinuierlich besetzt. Das heißt, dass natürlich auch an Weihnachten da oben ein paar Astronauten rumschweben. Und auch die wollen natürlich in irgendeiner Art und Weise Weihnachten feiern. Wenn sie das Fest eh schon ohne ihre Familie verbringen müssen und quasi arbeiten müssen, dann kann man sich das ja wenigstens ein bisschen nett machen. Und das tun sie tatsächlich auch. Zum einen gibt es, zumindest hoffentlich für viele, ein paar Stunden oder sogar den ganzen Tag frei. Wie gesagt, nicht pauschal, denn die Zeit da oben ist extrem teuer und kostbar, aber trotzdem wird ein halber oder ganzer freier Tag dann doch oft möglich gemacht, um ein schönes Weihnachtsfest verbringen zu können. Und es gibt quasi auch Geschenke für die Astronauten, zumindest in Form von Weihnachtsessen. Ja, es gibt dann wirklich immer zu Weihnachten ein ganz besonderes Weihnachtsessen. Sei es ganz mit Rotkohl, ganz klassisch, oder Räucherlachs oder was auch immer. Aber immer ein sehr besonderes Gericht, das normalerweise nicht zum normalen Speiseplan der Astronauten gehört, was sie dann gemeinsam an Weihnachten essen können. Das sind ja auch oft verschiedene Kulturen, die gleichzeitig da oben sind. Und so wird zusammen Weihnachten gefeiert und die verschiedenen Essen, die es vielleicht an Weihnachten für die Astronauten gibt, werden geteilt. Und so verbringen sie zumindest mit dem Essen als Highlight ein kleines Weihnachtsfest. Die russischen Astronauten feiern übrigens Weihnachten am 7.1., beziehungsweise ist das wohl der Weihnachtstag in Russland generell. Das heißt, es gibt quasi zwei Weihnachtsfeste auf der ISS. Es gibt tatsächlich auch ein ganz bisschen Weihnachtsdeko auf der ISS. Das hat mich tatsächlich selbst überrascht, weil eigentlich jedes Kilogramm so teuer ist, was da hochgeschickt wird, dass dann tatsächlich Kapazitäten sind, um Weihnachtsmützen und ein bisschen Schmuck hochzuschicken. Das finde ich schon erstaunlich. Aber dann können sie ihrer Familie wenigstens ein weihnachtliches Video schicken. Kommen wir nun aber zur Hauptfrage dieser Folge. Wir fragen uns heute, was war der Stern von Bethlehem? Der Stern von Bethlehem ist, denke ich mal, jedem ein Begriff. Ja, es war scheinbar irgendeine Art von Himmelserscheinung, oder zumindest wurde in der Bibel beschrieben, dass die Weisen aus dem Morgenland einen Stern haben aufgehen sehen, und dieser soll ihnen irgendwie von der Geburt Jesu Christi berichtet haben. Und die Weisen sind diesem Stern dann gefolgt, und dieser Stern ist dann wohl über dem Geburtsort von Jesus stehen geblieben und hat den Weisen so gezeigt, wo sie das Kind finden. Ungefähr so steht es zumindest in der Bibel. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was war das denn für ein Stern? Es scheint ja eine Art besonderer Stern gewesen zu sein, der ihnen irgendwie besonders ins Auge gefallen ist, der ihnen dann wirklich den Weg gezeigt hat und am Ende sogar stehen geblieben sein soll. Gibt es da Phänomene, die diese Beschreibung erklären könnten? Oder ist das Ganze nur als Metapher zu verstehen? Ja, und diese Frage wird sich nicht erst seit kurzem gestellt, sondern schon seit Hunderten von Jahren. Es ist eine richtige Debatte darüber ausgebrochen, was das denn vielleicht für ein Himmelsphänomen gewesen sein könnte. Und es gibt verschiedene Theorien, die alle für und wider haben. Aber tatsächlich ist es bis heute eine ungeklärte Frage. Wir wissen nicht, was genau der Stern von Bethlehem war. Es könnte rein metaphorisch gemeint sein, es könnten aber auch echte Himmelsphänomene gewesen sein. Und die drei berühmtesten Theorien, was das denn für ein echtes Himmelsphänomen gewesen sein könnte, die möchte ich hier kurz vorstellen. Die erste Theorie, die auch auf vielen Bildern dargestellt ist, ist, dass der Stern von Bethlehem ein Komet war. Ja, ein Komet ist ein Objekt, das am Nachthimmel ziemlich heraussticht. Vor allem, weil so ein Komet am Nachthimmel teilweise heller leuchten kann als ein Stern und vor allem, weil er meistens einen langen Schweif hat, der auch noch von der Sonne angeschienen wird, weswegen ein Komet ein relativ seltenes und sehr besonderes Phänomen am Nachthimmel ist. Und so ein Komet, der fliegt nicht schnell über den Nachthimmel wie eine Sternschnuppe oder so, sondern der bleibt je nach Umlaufbahn für Wochen am Nachthimmel zu sehen und zieht nur langsam von Tag zu Tag ein kleines Stück weiter, sodass man so ein Komet über Wochen lang beobachten könnte. Denn diese Reise der Weisen hat wohl mehrere Wochen gedauert. Das heißt, es muss ein Phänomen sein, das sich auch über so eine Zeit erstreckt. Und zumindest von der Erscheinung und der zeitlichen Dauer könnte ein Komet da ziemlich gut passen. Also kann man sich fragen, gab es denn zu der Zeit um Jesu Geburt einen Kometen, der in Frage kommt? Und wir haben glücklicherweise noch astronomische Aufzeichnungen aus der Zeit. Das sind somit die allerersten, sowohl von chinesischen und koreanischen Astronomen als auch von den Babyloniern. Und es gibt einen Kometen, wahrscheinlich auch mit der berühmteste Komet, das ist Halley's Komet. Und der ist etwa alle 80 Jahre ziemlich gut mit bloßem Auge am Himmel sichtbar. Und Halley's Komet war tatsächlich auch mit bloßem Auge ungefähr zu Jesu Geburt sichtbar, aber halt auch nur ungefähr. Er war nämlich von 12 bis 11 vor Christus zu sehen. Und das ist natürlich ein Problem, da das zeitlich dann nicht ganz hinhaut. Es ist vor allem lustigerweise so, dass man wohl heutzutage das Geburtsjahr von Jesus auf 7 bis 4 vor Christus schätzt. Was eine paradoxe Aussage ist. Ja, wir sagen, Jesus wurde wahrscheinlich 7 bis 4 Jahre vor Jesus Geburt geboren. Aber anscheinend gab es da irgendwelche falschen Zählweisen oder neue Erkenntnisse. Ich weiß wirklich nicht genau, wo diese Schätzungen herkommen, aber das habe ich immer und immer wieder gefunden, dass man aktuell Jesus Geburt auf 7 bis 4 vor Christus schätzt. Gut, und Halley's Komet war 12 bis 11 vor Christus. Das kommt zwar ungefähr hin, aber halt leider nicht genau. Und es gibt auch noch zwei weitere Gründe, die dafür sprechen, dass es kein Komet gewesen ist. Zum einen war das Erscheinen eines Kometen am Nachthimmel damals zu der Zeit eher ein Symbol für Unheil, dass irgendetwas Schlechtes passieren wird. Aber die Weisen aus dem Morgenland haben diesen Stern ja als Zeichen für die Ankunft des Heilands und etwas sehr Wichtiges und Positives gesehen. Das passt also irgendwo nicht so richtig zusammen. Und außerdem ist es wohl so, dass die Bahn eines Kometen nicht mit dem Weg übereinstimmen kann, den die Weisen wohl damals gelaufen sind. Insbesondere kann ein Komet auch nicht so richtig am Nachthimmel stehen bleiben. Es sprechen also einige Sachen für und einige Sachen gegen die Kometentheorie, weswegen es immer noch eine Theorie bleibt, über die diskutiert wird. Eine zweite viel diskutierte Theorie ist, dass der Stern von Bethlehem eine Planetenkonjunktion war. Von einer Konjunktion spricht man, wenn sich zwei Objekte am Nachthimmel sehr nahe kommen. Und es ist tatsächlich so, dass wir vier der Planeten in unserem Sonnensystem teilweise extrem hell und gut am Nachthimmel sehen können. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber oft sind die hellsten Sterne, die man für Sterne hält, eigentlich Planeten. Und von der Erde aus gesehen kann es passieren, dass sich dann zwei Planeten annähern, ja scheinbar sich fast berühren. Das ist nur eine optische Illusion von der Erde aus gesehen, aber trotzdem können sich zum Beispiel Jupiter und Saturn ziemlich nahe kommen, sodass man sie eventuell als ein Objekt interpretieren könnte. Und jetzt war es wohl so, dass um etwa 7 vor Christus nicht nur eine Konjunktion aufgetreten ist, sondern gleich 3. Es waren jeweils Jupiter und Saturn und dann einmal noch der Mars dazu und einmal die Venus dazu. Und diese 3 Konjunktionen haben sich in relativ kurzem Abstand hintereinander ereignet. Und diese Dreierkonjunktion, die ist tatsächlich ziemlich selten. Die war davor fast 900 Jahre nicht zu sehen. Diese Dreierkonjunktion war also ein seltenes und irgendwo sehr besonderes Ereignis. Und was auch noch ziemlich gut passt, ist, dass der Weg, den die Weisen gegangen sind, damit zusammenpasst, an welchem Ort am Himmel diese Konjunktionen jeweils zu sehen waren. Und was auch bei Planetenbahnen passieren kann, ist, dass die Erde die Bahn von zum Beispiel Jupiter überholt und der Jupiter damit scheinbar am Nachthimmel stehen bleibt, relativ zu den Sternen hinter ihm. Das sind also alles ziemlich gute Gründe, um zu sagen, ja, vielleicht war der Stern von Bethlehem eine Dreier-Planetenkonjunktion. Doch auch hier gibt es ein paar Ungereimtheiten. Zum einen wird in der Bibel von einem Stern gesprochen. Nun kannte man früher aber schon den Unterschied von Planeten und Sternen. Zumindest konnte man sie am Nachthimmel als verschiedene Objekte auseinanderhalten, da sich Planeten über den Nachthimmel bewegen und die Sterne fix sind. Das heißt, man wusste damals schon, dass diese Konjunktion von Planeten ist und hätte sie damit auch als solches beschreiben können. Es wird in der Bibel aber immer von einem Stern gesprochen. Und halt auch von einem Stern und nicht 2 bis 3 Sternen, die sich annähern und dann aber auch wieder auseinanderfliegen. Und der dritte Punkt ist, dass diese Weisen aus dem Morgenland wahrscheinlich Astronomen aus Babylonien waren. Und wir wissen aus Aufzeichnungen der Babylonier, dass diese sowohl den Unterschied von Planeten und Sternen kannten, als auch, dass sie Konjunktionen keine große Bedeutung gegeben haben. Wenn es also wirklich Babylonier waren, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie eine Planetenkonjunktion dazu bewegt haben soll, sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen. Die letzte Theorie vermutet, dass es sich beim Stern von Bethlehem um eine Supernova gehandelt haben könnte. Eine Supernova ist im Endeffekt der Tod eines sehr massereichen Sterns. Am Ende seines Lebens fällt dieser erst in sich zusammen und explodiert dann in einem Ereignis, das so unfassbar viel Energie freisetzt, dass diese Supernova auf einmal deutlich heller leuchtet als der Stern zu seinen Lebzeiten. Ja, eine Supernova kann so hell werden, dass sie für einen kurzen Moment alle anderen Milliarden von Sternen in ihrer Heimatgalaxie überscheinen kann und man wirklich dieses eine helle Leuchten viel heller sieht als die gesamte Galaxie. Es ist also ein unfassbar extremes Ereignis und je nachdem, wie weit diese Supernova weg ist, kann sie von der Erde definitiv auch mit bloßem Auge beobachtet werden. Von der Erde aus scheint dann am Nachthimmel ein neuer Stern zu entstehen. Obwohl es in Wirklichkeit der Tod eines Sterns ist, sieht es von der Erde so aus, als würde ein neuer, sehr heller Stern entstehen und dann aber auch nach einigen Tagen etwas dunkler werden, um nach ein paar Wochen wieder komplett zu verschwinden. Das heißt, die Vermutung liegt nahe zu sagen, Vielleicht war der Stern von Bethlehem eine Supernova. Vielleicht haben die Weisen auf einmal einen hellen Stern entstehen sehen, der sie so verblüfft hat, dass sie dies als Ankunft des Messias gedeutet haben und diesem vermeintlichen Stern gefolgt sind. Und schaut man in die astronomischen Aufzeichnungen von damals, dann ist tatsächlich in den chinesischen und koreanischen Aufzeichnungen ein Ereignis vermerkt, das um 5 vor Christus stattgefunden haben soll. Es wurde damals zwar als Komet ohne Schweif beschrieben, aber heutzutage geht man davon aus, dass es sich wahrscheinlich eher um eine Supernova gehandelt hat, die Menschen damals nur noch nicht wussten, dass es solche Ereignisse gibt. Es ist also in der Zeitspanne, in der wir vermuten, dass Jesus geboren wurde, ein vermeintbar neuer Stern am Himmel entstanden, hat hell geleuchtet und mehrere Wochen angedauert. Sind also alles Gründe, um anzunehmen, dass der Stern von Bethlehem eine Supernova war. Aber leider haben wir auch bei der Supernova-Theorie das Problem, dass die Bewegung am Himmel nicht zum Weg der Weisen passt. Ja, eine solche Supernova ist, wie gesagt, wie ein Stern zu sehen. Das heißt, sie bewegt sich relativ zu den anderen Sternen überhaupt nicht, sondern auch nur langsam aufgrund der Drehung der Erde über den Nachthimmel. Damit lässt sich aber, wie gesagt, leider nicht der Weg rekonstruieren, den die Weisen gegangen sind. Und auch das vermeintliche Stehenbleiben dieses Sterns kann man so nicht erklären. Dann fassen wir das Ganze doch nochmal kurz zusammen. Wir haben uns heute gefragt, was war der Stern von Bethlehem? Und haben uns dann 3 Theorien angeschaut. Es könnte ein Komet gewesen sein, eine Planetenkonjunktion oder eine Supernova. Für alle 3 Theorien sprechen verschiedene Gründe, allerdings haben auch alle 3 Theorien ihre Probleme und Ungereimtheiten. Es bleibt also bis heute eine offene Frage. Wenn es in der Bibel nicht nur metaphorisch gemeint ist und die Menschen damals wirklich etwas gesehen haben, was so besonders gewesen sein muss, dass es sie veranlasst hat, sich auf den Weg zu machen, dann können wir nach dem aktuellsten Erkenntnisstand wirklich nicht sicher sagen, was genau sie damals gesehen haben. Und so endet unsere Weihnachtsfolge und auch die letzte Folge Allwissen in diesem Jahr. Das ganze Allwissen-Team wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.